Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und es freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute spreche ich mit Max Kennel und Jonas Frömming alias das Lumpenpack, die mir jetzt per Telefonkonferenz zugeschaltet sind. Jungs, ich danke euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
Hi, vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt seid ihr zwei in der deutschen, sag ich jetzt mal, Musik- und Kulturlandschaft ja absolut keine Unbekannten mehr. Seit 2012 macht ihr als Singer-Songwriter-Comedy-Duo gemeinsame Sache. Jetzt muss ich doch als allererstes mal fragen, wie seid ihr denn auf den Namen Lumpenpack gekommen?
Auf den Namen sind wir gekommen, das war ja halt in der Anfangszeit. Wir wussten ja nicht, dass wir irgendwie ewig eine Band sein werden. Und wir haben am Anfang ja einfach nur Lieder geschrieben und sind dann irgendwie aufgetreten und irgendjemand meinte dann, wir brauchen einen Namen und wir waren nicht sehr gut gekleidet. Und dann hat derjenige uns wirklich als Lumpenpack bezeichnet und dann haben wir gesagt, ja, dann schreibt das mal dahin. Und dann blieb uns das irgendwie wie so ein Arschgeweih.
Das heißt, da wart ihr praktisch irgendwann zu bekannt unter dem Namen, dass man hätte sagen können, jetzt können wir es noch wechseln.
Genau, ja, es war dann irgendwie, ja, man war dann schon zu weit.
Aber inzwischen, embraced ihr das Ganze ja, die Lumpenpack-Mentalität, oder?
Die da wäre.
Nein, einfach auch, dass ihr dann den Lumpenclub und all sowas, nicht, dass ihr dann irgendwie versucht, es zu vermeiden, nein. Das noch irgendwo anders reinzupacken.
Nein. Wir tragen das jetzt schon auch dann, also wenn man das dann schon hat, diesen Namen, dann muss man ihn auch tragen. Ich meine, das ist auch einfach scheiße, merkt man sich gut. Ich glaube, viele haben den Namen dann schon mal gehört, weil man sich denkt, oh Gott, warum? Warum ist es keine Band mit Schalmei und Dudelsack, wenn sie das Lumpenpack heißen? Und es bleibt halt dann irgendwie im Kopf. Zumindest begegnet uns das häufiger, dass Leute den Namen schon mal gehört haben und sich gefragt haben, okay, warum genau? Und dann ist es halt da.
Ja, ja. Nein, auf jeden Fall. Das ist so gedankliches Guerilla-Marketing. Das ist doch wunderbar.
Ja.
Ihr stammt ja beide jetzt ursprünglich aus der Poetry-Slam-Szene auch. Habt ihr euch so auch kennengelernt?
Genau. Ja. Wir haben uns bei einem Slam getroffen, irgendwie Ende 2011.
Mhm. Backstage in Mannheim in der alten Feuerwache. Da haben wir genau aus dem Grund auch unser Live-Album letztes Jahr aufgenommen. Wir haben es letztes Jahr aufgenommen. Ja.
Genau, letztes Jahr haben wir es aufgenommen.
Letztes Jahr aufgenommen, dieses Jahr rausgebracht. Mhm. Wir haben uns just genau da Backstage kennengelernt. Ich war relativ down, weil ich bin just vorher von meiner Freundin verlassen, beziehungsweise sie ist einfach nicht wiedergekommen. Und hatte Bock an dem Tag was zu trinken und Max war der Einzige, der was zu trinken hatte. Und dann haben wir uns getroffen. Ever since.
Und dann war es Partnerschaft auf den ersten Blick.
Ja, absolut.
Das heißt, ihr habt euch dann relativ schnell dazu entschieden, eure Kräfte zu vereinen und das Duo weiterzumachen?
Ja, das, also, keine Ahnung, das war ja so eine wilde, keine Ahnung. Slam war damals so eine wilde Zeit und man ist halt die ganze Zeit rumgefahren, quer durch Deutschland und hat halt seine Texte vorgetragen. Und dann ist man immer wieder denselben Leuten begegnet und so sind wir halt dann Freunde geworden, waren dann gemeinsam im Urlaub und haben da das erste Lied geschrieben und so. Das war irgendwie nie so geplant, sondern eins kam so zum nächsten.
Es war Schicksal.
Ja, man hat ja vor allen Dingen damals auch mega viel da mit anderen Leuten gemacht, hatte Bock, sich kreativ auszutoben und plötzlich war da dieser riesige Pool an Hunderten von jungen Kreativen, die gefühlt so getickt haben wie man selbst.
Ja.
Das war das erste Mal so eine Welt. Wir kommen beide vom Dorf und da war die Anzahl an Kreativen begrenzt auf im besten Fall zwei. Man selbst und noch jemand, der denselben schrägen Humor hatte oder so. Und dann ging plötzlich diese Studiumszeit los und man hat gemerkt, man kann sich Freunde aussuchen, nicht nur aufgrund regionaler Nähe, sondern aufgrund von Interessen.
Ja.
Und dann kam Slam dazu und das Internet und dann war plötzlich diese Vielzahl an Kreativität und Möglichkeit da. Und da sind wir, glaube ich, einfach dann auch verloren gegangen und entstanden.
Ja. Mit dem, was ihr da jetzt die letzten Jahre als Duo so gemacht habt, habt ihr ja auch schon echt einiges an Erfolg eingefahren. Also Hallen in ganz Deutschland bespielt, ausverkauft, die Charts geknackt, einmal 14 mit eurem ersten vollen Album und dann die 30, glaube ich, jetzt mit Halbzeit. Preise habt ihr abgestaubt. Jetzt seid ihr musikalisch aber den nächsten Schritt gegangen, weg vom Duo und hin zur vollbesetzten Rockband, sage ich jetzt einfach mal. Wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung? Heißt, also sagt man nicht eigentlich Never Change a Winning Team?
Ja, es war, glaube ich, einfach so ein Schritt, den wir uns ganz lange nicht getraut haben und leisten konnten auch. So, und wir haben uns immer schon als Band gesehen. Und wenn man sich auch die Songs, die wir zu zweit gespielt haben, wenn man die sich anhört, merkt man eigentlich, dass das eben nicht diese klassischen Singer-Songwriter oder nicht die klassischen Liedermacher oder Kabarett-Comedy-Nummern sind, sondern das sind eigentlich Nummern, die man mit einer Band spielen muss. Und wir haben das einfach verpasst, weil, wie gesagt, eins zum anderen kam. Und jetzt haben wir es uns endlich getraut. Und das ist eigentlich nur so eine logische Evolution, die wir jetzt durchgemacht haben, würde ich sagen.
Mhm. Waren das dann Musiker aus einem Umkreis oder habt ihr da gecastet? Wie lief das ab?
Es gab die große Lumpencast-Show. Such die Superlumpen. Nee, tatsächlich haben wir, eigentlich wollten wir eine rein weibliche Band, weil das Verhältnis in der Rockwelt ja dann doch noch in die Männerrichtung kippt und wir vor allen Dingen es total angenehm finden, wenn man auf Tour ist, das Verhältnis da so ein bisschen aufzubrechen, weil wir natürlich zwei Boys sind und wir haben einen Tontechniker und Lichttechniker und wenn man dann zu viert unterwegs ist, dann ist ganz schnell so dieser Klassenfahrts-Vibe da, in dem man auch so ein bisschen weniger nachdenkt, als man sollte. Und wir haben uns dann schon eine Tourmanagerin, die Rebecca Heims, dazugeholt, die das Ganze schon echt einfach ein bisschen geil aufgebrochen hat und dann dachten wir, ja, dann lass uns das doch weiterspinnen und einfach nach ein paar Girls suchen, die Bock haben, mit uns in der Band zu spielen und das gut machen. Und dann haben wir uns rumgefragt bei Kolleginnen und Kollegen, ob sie jemanden kennen, der gerade sucht und Bock hat, im besten Fall süddeutscher Raum. Das hat dann ganz gut geklappt. Dann hat irgendwann Jason Bartsch angeklopft bei uns, der unsere Vorband war die letzten Jahre und meinte, ja, ich würde eigentlich auch ganz gerne in eurer Band spielen. Und jetzt haben wir Lola und Alex an Drum und Bass und die eine männliche Ergänzung, das ist Jason, der spielt Synthi und zweite Gitarre.
Und ihr seid jetzt sehr, sehr happy mit der Entscheidung, eine volle Band zu sein. Klingt zumindest so.
Das werden wir dann sehen. Ja, wir sind total happy, aber wir können ja zurzeit nicht spielen. Ja. Also wir hätten halt dieses Jahr das so, fühlt sich auch sehr unfair gegenüber der Band an, die wir da letztes Jahr dann angefangen haben, in den Proberaum zu schleifen und gesagt haben, hey, dieser Sommer 2020, da spielen wir richtig.
Das ist wild. Oh ja, ja.
Und dann eine geile Clubtour und jetzt, nee, am Arsch die Räuber.
Ja, richtig. Wollen,
sagt alles ab, ihr seid jetzt mit uns. Und dann ist okay, Leute, sorry.
Gut, wobei man jetzt fairerweise sagen müsste, wenn sie jetzt noch woanders wären, könnten sie jetzt auch nicht auftreten. Also.
Ja, ja, total.
Absolut richtig.
Und dann lieber mit uns nicht auftreten.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, lieber bei uns arbeitslos als irgendwo sonst.
So, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Release-Date von eurer EP schon öffentlich ist oder ob wir einfach mal sagen, im Frühjahr. Weil, also mir wurde schon ein Datum kommuniziert, zumindest stand so in der Soundcloud-Datei drin. Das schneide ich jetzt alles raus.
Hast du das Datum gekriegt?
Da stand der 12. drin. Schneiden wir alles, alles
gut. 12.2. Finde ich, klingt gut, können wir machen.
Dann trage ich mir das jetzt auch ein. hier, 12.2. Oh Junge, da müssen wir aber noch, ist noch viel Arbeit zu tun bis zum 12. Nee, kann man doch drüber sprechen, ist ja überhaupt kein, also es macht ja niemanden. Also das macht ja, das ist ja das Spannende, das macht ja letztlich mit niemandem was, der das jetzt hört.
Ja.
Am 12.2. kommt unsere EP und dann macht sich ja niemand ein Kreuz in den Kalender heutzutage. Das passiert ja nicht mehr. Man muss ja letztlich irgendwie am 10.2. muss man anfangen, den Leuten zu sagen, in zwei Tagen kommt unsere EP und im besten Fall haben sie es bis Donnerstagabend nicht vergessen.
Gut, also, dann am 12. Februar kommt eure erste EP mit der neuen Besetzung. Ich durfte mir auch schon die vier Songs anhören, die mir euer Promoter jetzt geschickt hat. Und meine erste Frage, ist denn Album 2021 Teil 1 nur ein Arbeitstitel oder der offizielle Name?
Das ist wahrscheinlich genauso offiziell wie der 12.2.
Ich finde es eigentlich einen geilen Titel, wenn das jetzt so ausgesprochen ist.
Deswegen meine ich, es hätte was, also es wäre einmalig irgendwo.
Wenn uns nichts Besseres mehr einfällt, dann könnte das der offizielle Titel werden.
Genau, sagen wir mal so, wenn wir am 10.2. anfangen, Werbung zu machen für die EP am 12.2. und sie heißt noch so wie jetzt im Interview besprochen, dann war es von langer Hand geplant und nicht durch Zufall in diesem Interview entstanden.
Also einfach mal alle Ecken abdecken, dann seid ihr jetzt auf der sicheren Seite.
Ja, exakt.
Wie viele Songs sind denn drauf? Also vier waren es jetzt, die ich hören durfte. Sind es die vier? Kommt noch was drauf?
Auf der EP werden es erstmal nur die vier sein, weil es soll nicht es soll nicht die einzige EP im kommenden Jahr bleiben und dann soll es auch ein Album geben und dann dürfen wir uns dann nicht direkt verheizen.
Ja, das ist richtig. Aber dann, also, ja, bitte.
Letztlich ist ja der Arbeitstitel Teil 1 des Albums genau der Grund. Wir bringen jetzt das Album, das wir eigentlich erst für Ende 21 irgendwann mal geplant hatten, bringen wir jetzt in drei Teilen raus. Das ist jetzt tatsächlich, das ist der erste Teil des gesamten Albums, das am Ende des Jahres das erste Mal wahrscheinlich physisch erscheint. Mhm. Und wir bringen den Kram digital raus, weil wir glauben, dass es auch wichtig ist für Leute, dass da ein bisschen was passiert, dass wir ein bisschen da sind. Und ich meine, es fällt uns privat schon oft schwer, jetzt diese Pandemie zu ertragen, weil so gefühlt so wahnsinnig wenig passiert. Und dann haben wir gedacht, naja, dann sind zumindest wir diejenigen, die jetzt so ein bisschen was nach außen hin tun und ein bisschen da sind. Vielleicht gibt es dem einen oder der anderen ein bisschen was, wenn ein bisschen neue Mucke rauskommt und macht ein paar graue, anstrengende Tage ein bisschen bunter.
Ja, vor allem auch, wenn ja dann die Musik durchaus auch irgendwie auf die jetzige Zeit hervorragend passt vom Text. Lass uns doch ganz kurz durch die vier Songs durchsprechen, weil ich finde, die alle haben was Einzigartiges und was, worüber man sprechen kann. Was lachst du jetzt?
Das ehrt uns. Das klang gerade ein bisschen, sie sind alle, sie schmecken alle interessant.
Nein, so war das nicht gemeint.
Sie sind alle, ich sag mal, einzigartig.
So war das nicht gemeint. Ich lasse mir ja keine Worte in den Mund legen. Nein, sie haben mir alle gut gefallen. Sie haben mir alle gut gefallen. Also wirklich. Es klingt sehr einzigartig in dem Sinne, dass ich, also ich finde, die Art und Weise, den Rock, den ihr gewählt habt, das ist also ganz schwer festzunageln auf irgendein Genre und dann habt ihr ja doch eine sehr einzigartige Art und Weise, zu zweit zu singen, plus eure ja doch Texte, die dann nicht einfach nur Standard und von der Stange sind. Deswegen meinte ich, es ist sehr einzigartig.
Okay, gut, danke sehr.
Ja. Good save.
Yes. Gut, dann springen wir schnell zum ersten Song. WFZ ist schon raus. Anfang Oktober habt ihr die Single rausgebracht.
WZF.
Nicht ah ja, WFZ. Nee, richtig. Ich hab, Was zum Fick. Was zum Fick, ja. Da rechnet ihr ganz ordentlich mit diesem Jahr ab, kann man so sagen, oder?
Man musste das irgendwie so machen, weil ich fand, es war auch so schwierig. Als das losging mit dem Lockdown und den ganzen Absagen, haben alle gesagt, okay, und jetzt schreiben wir alle hier unsere Songs. Und dann war auch klar irgendwie, worüber schreibt man denn jetzt Songs? Und dann musste man halt, glaube ich, auch über dieses Jahr schreiben, weil es so im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig ist. Es wird ein Jahr sein, das werden wir niemals vergessen. Also außer es wird noch viel schlimmer. Aber ich wollte gerade sagen, Sag es nicht jetzt schon.
2020 war das Jahr vor dem Meteoriteneinschlag.
Also 2020 war einfach das Präludium zu den Dingen, die 21 dann, als die Dinos zurückkamen, Ende 21, und das Lumpenpack sein Album rausgebracht. Ich weiß nicht, was geiler war.
Toll gemacht, ihr zwei. Ich sehe es schon kommen. Ich werde mich nächstes Jahr an dieses Interview erinnern und werde dann euch zwei anrufen und sagen, Dankeschön, Max. Dankeschön, Jonas. Ja,
hoffentlich wir wünschen es uns allen nicht, ey.
Nee, also wie gesagt, ihr rechnet da ganz gut ab. Gab es für euch irgendwann einen entscheidenden Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt reicht's mir, jetzt müssen wir einfach drüber schreiben? Oder war das so nach und nach, dass da die Zeilen rauskamen?
Das war ganz spannend, dass Max mit der Idee kam. Max hat gesagt, ey, lass uns einen Song für Armstrong schreiben, also den Billy Armstrong, den Frontmann von Green Day. Mhm. Und lass uns den auf den 1. Oktober terminieren. Das heißt, wenn der September endet, der will immer aufgeweckt werden, dann wecken wir ihn und dann erzählen wir ihm, was passiert ist. Das Spannende war, dann haben wir ja quasi angefangen zu schreiben und wussten, wir können jetzt den Song schreiben und müssen aber so fertig werden, dass er so tagesaktuell wie möglich ist, aber wir ihn gleichzeitig noch produziert kriegen und ein Video machen können, das am 1.10. erscheint. Das war so ein bisschen der spannende Sprint, den wir dann quasi eingeläutet haben. Es war, glaube ich, relativ schnell klar, wenn man sich uns anguckt, unser Schaffen, dass wir, was hier gerade passiert, irgendwie in einem Song verarbeiten werden. Das war irgendwie safe. Mhm. Und dann kam Max mit dieser Idee, dass das in diesen smarten Kontext einzubetten ist, die großartig war. Und dann hat sich tatsächlich daraufhin der Song auch relativ schnell von alleine geschrieben, weil so viel Material da war. Das war krass.
Ja, worüber soll man denn dieses Jahr auch, also da kannst du ja zwei Alben schreiben über dieses Jahr.
Ne? Ja,
toll.
Und der Song scheint ja auch tatsächlich allen Generationen zu gefallen. Ich musste sehr herzlich lachen über die Nachricht, die ihr auf Facebook gepostet habt von der Kindergärtnerin. wenn sich der kleine Bub dann in der Früh was zum Fick wünscht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Song Nummer 2, Haus, Baum, Kind. Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, falls nicht, geht es so um dieses Erwachsenwerden und wie man sein Leben zu leben hat, so ein bisschen von der Gesellschaft, eben dieses Haus, Baum, Kind, oder liege ich da falsch?
Nee, da liegst du nicht falsch. Ich glaube aber, das, was wir, also geht ja weniger ums Erwachsenwerden als so um dieses, jetzt bist du erwachsen so und jetzt sind das so Dinge, die von dir erwartet werden.
Ja.
Ich meine, der Prozess der Adoleszenz ist zum größten Teil abgeschlossen. Und jetzt bist du da und jetzt sind die nächsten großen drei. Du hast jetzt ein Abi, du hast im besten Fall einen Job und jetzt ist Zeit für ein Haus, einen Baum und ein Kind. Und aber das Spannende ist tatsächlich, der Song ist ja auch so eine Spielerei. Es ist ja eigentlich, wenn man sich das anguckt auf der Songmechanik, es ist ein Kinderlied, weil wir ja dann anfangen, Dinge wegzulassen.
Ja,
also genau diese Hausbaumkind, genau die Worte, die werden am Anfang benutzt, kommen dann nicht zustande und werden dann weggelassen. Und es hat so eine Kinderliedmechanik und das war, glaube ich, das Spannende, was wir uns bei dem Song vorgenommen hatten, das zu versuchen zu übertragen in einen Song für Erwachsene, über das Erwachsenendasein und das dann miteinander zu vermischen. Ich glaube, da liegt für uns, war so ein bisschen der kreative, spannende Arbeitsansatz für Hausbaumkind.
Ist euch gelungen. Also auch, wie gesagt, auch eine richtig coole Nummer. Wie ist denn grundsätzlich bei euch der Prozess, wenn ihr Songs schreibt? Du hast ja gerade schon angedeutet, kommt dann einer mit der Idee und ihr arbeitet gemeinsam dran oder kommt es auch mal vor, dass irgendwie einer mit einem fertigen Song kommt?
Ganz, ganz selten kommt jemand mit mehr als einer Idee. Okay. Sag ich mal. Es ist eigentlich, ich würde sagen, 90% entstehen zusammen. Und wir füllen über die Wochen und Monate hinweg unsere Notizbücher und dann kippen wir sie voreinander aus. Das ist so der normale Prozess und dann sitzen wir rum und kauen dann so lange hin und her und spielen ein bisschen Gitarre dazu, bis irgendwas entsteht.
Wer von euch hatte denn dann den Anstoß gegeben, Magst oder Stirbst zu schreiben?
Boah, gute Frage.
Weißt du das noch? Das war Jonas, das weiß ich noch.
Ist das Jonas, weil Jonas sich die Kommentare auf den Social Media mehr zu Herzen nimmt als du?
Nee, weil
ich die lösche.
Definitiv das Gegenteil. Jonas steht viel mehr über Kritik als ich. Also mich darf man dem nicht aussetzen. Vor allem bei mir ist immer dieser Mechanismus, wenn dann jemand sowas schreibt, ich will dem auch Recht geben. Und ich zweifle dann sofort an allem, was ich je gemacht habe.
Also das Ding ist so ein bisschen, wo das, glaube ich, herkommt, ist so, dass so dieser allgemeine Gedanke, dass du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du musst damit umgehen, dass Leute dich kacke finden. So, wo ich so denke, warum denn? Was ist denn das für ein scheiß Ansatz, zu sagen, du musst damit umgehen, dass Leute dich kacke finden, weil du dich dem ausgibst? Warum gibt es Leute, die jetzt gerade im Internet auf die Idee kommen, dir einfach zu sagen, wie scheiße sie dich finden? Anstatt einfach, das würdest du ja im wahren Leben auch nicht machen. Natürlich gibt es Leute, die mir nicht passen. So, und wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der mir nicht passt, keine Ahnung, aufgrund seiner Optik, da käme ich doch nie auf die Idee, zu dem hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, also sie gefallen mir optisch ja gar nicht. Was machen sie denn hier? Das ist ja schrecklich. Was sie hier machen, ist schrecklich. Das tut das. Tschüss. So, und dann geht man wieder. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ding, warum nimmt man uns das quasi nicht, warum nimmt man uns das übel, wenn wir es nicht schaffen, mit so einer Kritik umzugehen.
Ja.
So, das ist halt so ein bisschen das Ding, weil ich finde es völlig legitim, gerade in so einem neu entdeckten Habitus des, ich blocke einfach und lösche Dinge, die mir wehtun. Und das, wie Max sagt, man liest sowas und denkt dann im ersten Moment, ja, das kann mir nichts. Und dann liegt man abends im Bett und denkt, leider dann echt ein bisschen zu lange drüber nach, dass wieder irgendwer dich kacke fand. Auch wenn du denkst, naja, was will der mir denn sagen?
Ja.
Ich könnte ja drüber stehen, aber es funktioniert dann leider dann doch oft nicht so, wie man sich das wünscht, mit dem Wegschieben.
Und ich finde vor allem, es ist was viel zu kurz kommt in der öffentlichen Diskussion, weil wenn man irgendwie mit Leuten über Hass im Netz spricht, wird viel zu häufig die Position dargelegt, dass berühmte Leute das nicht lesen oder dass sie da drüber stehen. Und es gibt x Interviews, wo Leute Hasskommentare über sich vorlesen und sich lustig machen. Mhm. Aber es gibt nichts, was realitätsferner ist. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt vor allem nicht für den großen Teil der Leute, die sich damit konfrontiert sehen. Das ist ein Problem. Ja. Und das wird, finde ich, voll verharmlost.
Ja. Ist ja auch, wenn man praktisch sein Inneres nach außen kehrt und sich seine Kreativität und seine Persönlichkeit auf die breite Bühne stellt und dann Leute daran Kritik finden, also wie einen das auch nicht treffen kann, das ist ja auch, also dann ist man ja auch nicht, also weißt du, das muss einen ja fast treffen, wenn jemand...
Ja, voll. Ich meine, wir sind ja jedes Mal die Kinder, die wieder mit einem selbstgemalten Bild zur Mama kommen und hoffen, dass die Mama das Bild an den Kühlschrank hängt. Und wenn die Mama dann jedes Mal sagt, das gefällt mir jetzt optisch aber nicht,
ja,
macht so ein Kind schon auch kaputt, ehrlich gesagt, glaube ich.
Nee, auf jeden Fall. Vor allem ihr bekommt ja, ich meine, ich habe mir auch durchgeklickt, ihr bekommt ja unglaublich viel positives Feedback, aber es setzt sich dann halt doch, die 2, 3 Nachrichten, die vielleicht auch nur ein Zehntel von den Likes haben, setzen sich halt doch dann fest. Es ist halt einfach so.
Völlig. Völlig. Also das ist auch die 10 Leute, die bei einem Konzert mit 1500 Leuten gehen zwischendrin, weil es ihnen nicht gefällt, tun einem ja auch weh.
Ja. Also. Ja, auf jeden Fall. Nee, von daher, das hat mir tatsächlich auch rein von der Message her der Song echt großartig gefallen. Ich finde sie alle cool, alle gut geschrieben, aber der hat mich irgendwie, weiß ich nicht, da hat es so in mir geklingelt, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, das ist ganz schön, dass es dann offensichtlich nicht nur uns so geht.
Nee. Auch als hier, wir haben genug Persönlichkeiten, die ja dann auch auf den sozialen Medien und per Mail an studio@rockantenne.de immer wieder mal echt harte Sachen an den Kopf geworfen bekommen. Also, ja. Sehr nachvollziehbar.
So absurd, gell?
Ja,
es ist einfach, dass Leute sich diese Mühe machen, wo man so denkt, Leute, wo kommt das denn her?
Das kann eigentlich, also ich denke mir dann immer, das ist einfach die reflektieren es einfach nach außen, wie es ihnen selbst geht. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja.
Naja, kommen wir noch zur letzten Nummer. Auch musste ich sehr, sehr lachen, als ich sie mir angehört habe. Schlaflied. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ein Song zum Thema Querdenker, besorgte Bürger. Gab es da irgendwann einen Moment, wo ihr vielleicht irgendeine Demo im Fernsehen gesehen habt und gesagt habt, oh, jetzt muss ich da echt, nee, jetzt müssen wir da auch mal was zu sagen?
Ich fand, es war schon dieses Jahr definitiv ein Kipppunkt, was das angeht. Also Verschwörungstheorien, das ist ja kein unbekanntes Phänomen und vor allem war es bislang auch nicht zwingend ein Phänomen, das so ausschließlich von rechts bespielt wurde.
Ja.
So. Und da fand ich, da hat man auch immer dolle über die USA gelächelt in den letzten 4, 5 Jahren, als das dort so richtig rund ging. Mhm. Also ich meine, als QAnon losging, da hat man schon, ey, wie dumm können die Amis denn sein? Und ich fand es dann im April wirklich hier auf dem Vasen diese erste Riesendemo war, ja. Da fand ich, ist das bei ganz vielen Leuten durchgesickert, oh, what the fuck? Und es ist einfach, es ist so absurd und deshalb ist, ich finde, das Schlaflied ist auch ein großer Ausdruck von Hilflosigkeit, weil ich das Gefühl habe, dass man da dass dieser Kampf nicht zu gewinnen ist. Weil diese Leute eine eigene Wahrheit haben und einfach demnach überhaupt kein Dialog mehr möglich ist. Mhm. Also wenn du sagst, Corona ist eine Lüge und wir werden zwangsgeimpft und dann gibt es ja überhaupt keinen Konsens mehr, auf dem du dich treffen kannst und Leute auch überzeugen kannst. Das funktioniert dann nicht mehr.
Ja.
Und die Leute sind ja vor allen Dingen so committed, die haben sich jetzt so in diese Geschichte hineingesteigert. Du kannst nicht zurück. Du kommst dann nicht mehr raus. Das geht nicht, weil sonst verrätst du ja wirklich alles, wofür du im letzten halben Jahr, wenn so selbst reflektiert, ist dann wahrscheinlich da der Durchschnittsmitlaufende nicht, um dann einfach zu sagen, oh, das war ein schlechtes halbes Jahr meiner selbst.
Man könnte es sich nur wünschen. Vielleicht, wenn wir bei der nächsten Großdemo vorbeifahren und Schlaflied über Großboxen abspielen, vielleicht wecken wir 2, 3.
Ja, aber das Schlaflied ist ja letztlich nur entstanden, weil sich so viele von denen als aufgewacht bezeichnen oder wollen, dass man aufwacht Und dann haben wir einfach gedacht, ja Leute, wenn das eure Attacke ist und ihr diejenigen seid, die aufgewacht sind, dann wäre es vielleicht ganz geil, wenn ihr euch einfach nochmal hinlegt. Ich meine, wir kennen das alle. So, man steht mit dem falschen Fuß auf, hat vielleicht eine Stunde zu wenig gepennt und dann ist so ein Tag oft auch einfach verbraucht. Und dann wäre es doch gut, wenn man sich jetzt nochmal so einen kleinen, schönen, vielleicht einen halbjährigen Powernap oder so gönnt und dann nochmal rauskommt und sagt, Leute, tut mir leid, das mit dem Anne-Frank-Vergleich da, das war einfach blöd, da war ich nicht ausgeschlafen.
Boah, aber jetzt so ein, stell dir mal vor, so ein halbjähriges Powernap und dann wachen wir alle auf und dann ist wieder alles gut. Oh, das wäre doch schön.
Oh, das ja, wäre geil. Würde ich unterschreiben, nehme ich.
Können wir gar nicht genug saufen, damit das wahr wird. Naja. Kommen wir zu einem bisschen fröhlicheren Thema und zwar eure unglaublich engagierte Fanbase. Im März.
Die sind toll, ne?
Ja, die sind wirklich toll. Ihr habt im März nämlich, wenn ich so gefühlstechnisch würde ich sagen, eins der ersten richtig ausproduzierten Online-Quarantäne-Konzerte gespielt im Gloria-Theater in Köln. Da habt ihr die Kosten für Techniker und Musiker und alle habt ihr gecrowdfundet und dann sind ja innerhalb von kürzester Zeit anstatt den 10.000, die ihr wolltet, weit über 100.000 dabei rausgekommen, wo ihr den Rest aber auch nicht eingesteckt habt, oder?
Nee, leider nicht. So, wenn wir gewusst hätten, wie lange das hier alles dauert, dann hätten wir es vielleicht eingesteckt. Nee, das war ja von vornherein so angelegt, weil wir da, also wir waren im März auf Tour und dann fiel das alles zusammen. Also wir haben zwei Konzerte von 32 gespielt, drei Konzerte und der Rest wurde dann abgesagt. Und das heißt, wir hatten zum einen halt plötzlich unsere ganze Crew, die völlig arbeitslos war und gleichzeitig auch Locations quer durch Deutschland. Und ich sag mal so, dass dieser Lockdown, der trifft ja Künstler anders als die Leute, die rund um die Bühne arbeiten. Mhm. Ja, weil Künstler ganz anders wirtschaften. Also du gehst halt zweimal im Jahr auf Tour, baust damit Rücklagen auf, während so ein Tontechniker, dem reicht das ja nicht, zweimal im Jahr mit einer Band auf Tour zu gehen, sondern der muss die ganze Zeit mal lochen. Der hat nicht die Phase, wo er dann ein Album schreibt. So. Und daher war uns das ein totales Anliegen, da irgendwas zu machen. Und dass das dann so durch die Decke ging und wir dann richtig viel Kohle da verteilen konnten, das hätte man nicht gedacht. Aber das lag, wie du gesagt hast, auch an dem guten Zeitpunkt, zu dem wir das gemacht haben, weil wir echt sehr früh dran waren.
Mhm. Ja, und unsere Fanbase, die sind wirklich, das war mega krass. Die haben da dann schon auch wirklich voll ins Portemonnaie gegriffen und nicht gemaunzt um Euro oder zwei. Die Beiträge, die dann teilweise da auch auf freiwilliger Basis, man konnte gewisse Pakete erwerben, Shirts und so, die dann natürlich wesentlich teurer waren als ein Shirt sonst, um eben über den Mehrgewinn das Crowdfunding aufzupumpen. Aber wirklich, was dann teilweise an freiwilligen Spenden ohne Gegenleistung reingekommen ist, war sehr rührend.
Kann man die noch anschauen online?
Ja, kann man auch anschauen bei YouTube, genau. Mhm.
Nach wie vor bei YouTube Online heißt auch das Quarantänekonzert, da haben wir uns ganz, wie wir sind, understatement-mäßig einfach mal das Quarantänekonzert rausgenommen.
Kann ja auch keiner das Gegenteil beweisen,
ne? Gespielt kann man sich noch ist uns keins untergekommen, dass an unseres rankommt, wollte ich gerade sagen. Nein, noch ist uns keins angekommen, das einen ähnlichen Mechanismus zumindest hatte, dass jemand so ein Crowdfunding hingestellt hat, um das dann aufzubauen. Und ich meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Ich meine, das wird ja im Radio ausgestrahlt. Leute, wenn ihr aktuell ein bisschen Geld über habt, das ist nach wie vor relevant für Leute hinter der Bühne, die einfach Kohle brauchen. Und es gibt nach wie vor tolle Organisationen, zum Beispiel Hand for a Hand, ist eine, die man sich mal angucken kann, wenn man da einfach irgendwie noch 20 Euro hat, dann gibt man die einfach jemandem und dann werden die da ganz gut verteilt. Wie gesagt, das war nämlich ja nur ein Start, wir konnten die Kohle gut verteilen, aber es brennt da in der Kultur nach wie vor an vielen Enden und wenn man Bock hat, nach der Pandemie noch mal ein bisschen Konzerte gucken zu gehen, sollte man jetzt vielleicht schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und weglegen.
Das ist nicht ganz unwahr, ja. Also Alarmstufe Rot zum Beispiel mal da vorbeischauen, vielleicht mal schauen, wo die einen hinweisen, ist glaube ich gerade momentan so die, finde ich, die beste Quelle für das Ganze, die das Ganze so ein bisschen in der Hand haben. Bin ich auch sehr froh, dass es die gibt, muss ich sagen.
Ja. Und dann, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, auch dank unserem Label. So, wir können da einfach gerade Songs schreiben, uns Videos überlegen und so. Und die haben uns da irgendwie, die backen uns ab. Und das Backup haben, wie gesagt, Leute hinter der Bühne nicht. Und deswegen Alarmruf Stufe Rot checken, sich das mal angucken, ist gut.
Aber dann schauen wir doch auch noch ein bisschen in eure Zukunft. Jetzt habt ihr ja auf eurer Website noch schon ab Januar bis durch den August Tourtermine geplant. Könnte eng werden Anfang des Jahres, oder? Also ich weiß, es ist gerade schwer, irgendwie Vorhersagen zu treffen, aber jetzt mal rein gefühlstechnisch bei euch, seid ihr optimistisch oder seid ihr schon irgendwie komplett in der im Winterblues drin, was das Thema angeht? Oder Winterblues, Dauerblues?
Ja, also der den größten Blues hat, ist natürlich unser Booker, würde ich sagen.
Der Arbeitsblues.
Der hat einen richtig tollen Arbeitsblues. Also Optimismus in einem gewissen Maße, aber auch mit einem gewissen Realismus vermischt. Und dann wissen wir alle, glaube ich, dass das im Januar nicht passieren wird. Mhm. So, wahrscheinlich. Aber letztlich braucht es auch immer die öffentliche Ansage, damit wir überhaupt die Konzerte verschieben können.
Ja.
Also das ist ja das Nächste. Das ist ja nicht so easy für alle Beteiligten, sondern es muss halt da wirklich angesagt werden, dass es verboten ist, weil so Verlegungen und Ticketrückerstattungen, die kosten ja auch Geld.
Ja.
Und das ist wirklich einfach total diffizil und deshalb muss man da immer abwarten und voll kurzfristig agieren. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr richtig viele schöne Konzerte spielen können, aber wir wissen keine Ahnung, wann und wie die aussehen werden.
Ja, und gleichzeitig sind wir ja, das kriegen die Leute nicht mit im Hintergrund, wir stehen auf den Zehenspitzen und sind absolut in der Lage, da flexibel zu reagieren, sobald eine Ansage da ist. Natürlich sind wir nicht völlig blauäugig, wenn uns jetzt Ende Dezember gesagt wird, im Januar gibt es keine Konzerte, werden wir nicht sagen, oh mein Gott, was? Aber was machen wir? Also da ist im Hintergrund, läuft alles. Liebe Grüße an Robert. Der Typ hat letztes Jahr angefangen, unser Booking zu machen und hat sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt.
Also liebe Grüße an Robert, danke, dass du es trotzdem weitermachst.
Ja, keep up the good work, Robert. Kommen auch wieder bessere Jahre, bis die Dinos Ende 21 kommen.
Dann richtig, dann sind wir halt alle am Sack. Ja. aber gut, dann könnt ihr ja vielleicht ein paar Dinosaurier-Konzerte planen, auf dem Brontosaurus.
Das wäre mega.
Immer schon großer Stegosaurus-Fan gewesen.
Ja, ich finde Triceratops ist tatsächlich mein Lieblingsdinosaurier.
Ja, Triceratops auch eine Legende.
Cool, ne? Also im Frühjahr, jetzt sagen wir einfach mal am 12. Februar, kommt die neue EP Album 2021 Teil 1 raus. Fest, hundertprozentig wird das so sein.
Exakt, absolut in Stein gemeißelt.
In Stein gemeißelt und dann hoffentlich natürlich, sobald wie es geht, dass wir euch mit eurer Band auf den Bühnen in ganz Deutschland sehen. Ich freue mich schon. Weil was da jetzt gekommen ist mit den ersten vier Songs, da bin ich gespannt, was ihr noch in der Schublade habt.
Dann vielen Dank dir.
Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wünsche euch einfach alles Gute fürs nächste Jahr. Genau.
Mach's gut.
Sehr schön.
Bis dann.
Dann
okay,
danke euch jetzt zwei. Danke euch. Ciao.
Rockantenne. Heimatklänge.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.